Guten Morgen. Gott ist gut. Und jetzt gehen wir in ein Thema rein, das in dieser Sache sehr herausfordernd ist. Unser Thema heute, das Gebet eines bettlägerigen Königs. Wir setzen uns heute auseinander mit Psalm 41, also das 41. Lied oder das 41. Gebet im Gebets- und Liederbuch der Bibel. Und dieses Lied wurde verfasst von David. Man kann es auch übersetzen mit für David, aber vermutlich passt es auch oder macht es mehr Sinn zu sagen von David. Also er ist der Autor, er ist derjenige, der dieses Lied verfasst hat, er ist derjenige, der dieses Gebet geschrieben hat. Ihr fragt euch vielleicht, wie kommt der denn dazu, über so ein Thema zu predigen? Müssen wir uns Sorgen machen? Ist der irgendwie krank? Oder hat es in seinem Umfeld irgendjemand, der krank ist? Tatsächlich bin ich nicht über das Thema Krankheit und Bettlägerigkeit auf diesem Psalm gekommen, sondern ich habe gebetet, ich war hier im Saal, habe stille Zeit gemacht, so nennen wir das, wenn man Zeit mit Gott verbringt, habe diesen 41. Psalm gelesen und die Schönheit von diesem Wort, die hat mich so erreicht. Das hat irgendwas in mir zum Schwingen gebracht. Und am anderen Tag habe ich es wieder gelesen und am nächsten Tag wieder und ich habe gedacht, wow, Ich will darüber predigen, das erreicht mich so, das beglückt mich so, das kann ich nicht nur für mich behalten, das sollen die anderen auch wissen. Und als Prediger hat man ja da ein gewisses Privileg, wenn man meint, man muss anderen was sagen, dann darf man das tun, und zwar Sonntagmorgen in der Predigt. Deshalb Psalm 41, das Gebet eines bettlägerigen Königs. Dazu kommt natürlich, dass diese Erfahrung hier, im Bett zu liegen, so krank zu sein, dass man nicht mehr rauskommt, die ist mir fremd, die kenne ich so nicht. Und ich kann mir vorstellen, manche von euch kennen diese Erfahrung, haben sowas schon mal erlebt, dass es ihnen so schlecht geht. Deshalb habe ich ein bisschen Schiss, dass ich nicht empathisch genug bin. Ich habe alle Witze rausgestrichen. Wenn es welche gibt, sind sie spontan, sie sind nicht vorbereitet. Ich versuche hier wirklich, dem Thema gerecht zu werden. Und wenn ihr euch von mir nicht verstanden fühlt, von David, könnt ihr euch verstanden fühlen. Er wusste, wie sich das anfühlt. Er wusste, wie sich es anfühlt, so krank zu sein, dass man das Bett nicht mehr verlassen kann. Und das ist auch die Hintergrundfolie von diesem Lied, von diesem Gebet. Der David, der große König im Alten Testament der Bibel, die allermeisten haben von diesem David wahrscheinlich schon mal gehört, der liegt im Bett. Und er ist so krank, dass er da nicht mehr rauskommt. Wir wissen nicht, was er hatte. Aber man weiß nur, und das ist auch schön überliefert im hinteren Teil von diesem Psalm, dass die Leute auf der Straße reden. Und der eine sagt, ja, den lässt die Hölle nimmer los. Der ist vorbei. Und der andere sagt, ja, der verlässt sein Bett nur noch als Toter. Der ist rum. Der steht nimmer hin. Also der war offensichtlich sehr, sehr, sehr dramatisch krank. Schwach. So schwach, dass er nicht mal mehr aufstehen kann. Und er liegt da in seinem weißen Krankenbett, über ihm baumelt dieser Bettgalgen. Wusstet ihr, dass es Bettgalgen heißt? Und findet da völlig allein in seiner Not. Kommt da nicht mehr raus, kann sich selber nicht mehr helfen. Und wir haben es hier mit einem Macher zu tun. David, das ist der Philisterbezwinger, der Riesenbesieger, der Hauptstadteroberer. Der Mann, der einen Palast erbaut hat, ein Baumeister ist er auch noch, also ein Macher, der was erreicht hat im Leben. Und jetzt liegt er da und kommt nicht mehr raus. Ist darauf angewiesen, dass jemand kommt und ihm das Essen bringt. Darauf angewiesen, dass jemand kommt, um ihn zu pflegen. Er liegt völlig da nieder. Und in dieser Krankheitserfahrung hinein schreibt er dieses Lied. Und ich denke, wir können das schon als eine Art Mustergebet oder Musterlied auch für uns nehmen, für schwierige Situationen, in denen wir stecken. Wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen. Jetzt, wie betet man, wenn man so krank ist? Wie betet man, wenn man so krank ist, dass man das Bett nicht mehr verlassen kann? Wie betet man, wenn man sich nicht mal mehr einen Fencheltee selber aufbrühen und holen kann? Wie betet man da? Erstaunlicherweise beginnt dieses Gebet mit einer sogenannten Seligpreisung. Seligpreisung. Glücklich zu preisen ist wer? Die Bibelbewanderten von euch, die kennen Seligpreisung, die kommen auch noch woanders vor in der Bibel. Wer weiß es? Matthäus 5, Bergpredigt. Genau, jawohl. Da haben wir ein paar Leute, die sich auskennen. Also Seligpreisung gibt es noch öfters in der Bibel. Jesus hat auch Seligpreisungen. Und dieses Gebet mitten in der Krankheit, mitten in der tiefen Not beginnt mit einer Seligpreisung. Glücklich zu preisen ist. Glücklich zu preisen. Ja, wer ist glücklich zu preisen? Im Moment ist doch glücklich zu preisen, wer den 10-Euro-Schein mit der richtigen Seriennummer hat und dann bei Radio 7 anruft. Gibt es 1.000 Euro. Das ist übrigens das Privileg von unserem Willkommensteam, dass Sie nachher die 10-Euro-Scheine, die in der Kasse liegen, durchschauen dürfen. Die sind doch glücklich zu preisen. Die sind glücklich zu preisen. Wen lobt man? Wer wird hochgelobt? Wer ist hoch zu loben? Wer ist zu preisen? Über wen soll man sagen, was bist du für ein glücklicher Mensch? In so einer Situation muss man sagen, glücklich zu preisen ist, wer eine Pflegeversicherung hat. In so einer Situation sicher. Glücklich zu preisen, wer privat versichert ist. Der darf im Überlinger Krankenhaus im obersten Stock bei Kaffee und Kuchen den ganzen Tag auf den See schauen. Ist der glücklich zu preisen? Oder glücklich zu preisen in so einer Situation, wenn man viele Freunde und Familie hat, da ist man nicht allein. Oder ist derjenige glücklich zu preisen, der in einer Kirche ist, in einer Gemeinde wie der unsrigen? Da betet man am Dienstagmorgen um 6 für die Leute, die krank sind. Da weiß ich, da gibt es Menschen, die für mich beten. Wer ist glücklich zu preisen in dieser schwierigen Situation? Und dieses Lied beginnt so: Glücklich zu preisen ist, wer anderen Menschen in Not oder in ihrer Not zur Seite steht. Glücklich zu preisen ist, wer anderen Menschen in Not zur Seite steht. Verrückt, oder? So beginnt dieses Gebet. Menschen in Not zur Seite stehen. Ja, was sind Menschen in Not? Menschen in Not sind Menschen, die sich selber nicht mehr helfen können. Deshalb haben wir hier den Rettungsring. Also wenn jemand 1.000 Euro auf dem Konto hat, aber hat am Sonntag nichts zu essen, weil er am Samstag vergessen hat, noch schnell einkaufen zu gehen, dieser Mensch ist nicht in Not. Dem brauchen wir auch nicht helfen. Der muss halt am Tag nichts essen und dann hat er was gelernt. Menschen in Not sind Menschen, die sich selber nicht helfen können, die in so einer Notlage sind, dass sie da selber aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln nicht mehr rauskommen. Wir haben hier, als die Flüchtlinge angereist sind, die hier letzten Winter waren, ich glaube, da haben wir ein bisschen materielle Not erlebt. Wir haben erlebt, dass Familien kommen und ihr gesamtes Hab und Gut geht in eine Plastiktüte. Die Kinder haben keine Socken und nur irgendwelche alten Schuhe, materielle Not. Und da kommen sie selber aus eigener Kraft nicht mehr raus. Unser Flüchtlingsteam, das sind auch welche, nicht Flüchtlings, Rumänien-Team, Leute, die im Rumänien-Einsatz waren vor ein paar Wochen, die haben auch materielle Not erlebt. Wir erleben aber nicht nur materielle Nöte, es gibt ja auch gesundheitliche Not. Und da nützt aller Reichtum manchmal nichts. Wenn eine Krankheit niederstreckt, ist man in Not, kommt man aus eigener Kraft nicht mehr raus. Keine Chance. Es gibt soziale Not. Menschen, manche von euch vielleicht, sind einsam. So einsam, dass sie die ganze Woche niemanden haben, der sie mal in den Arm nimmt. Oder mal fragt, wie geht's dir? Was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Auch das ist eine Not. Also es gibt viele Nöte und viele Arten von Not. Und diese Krankheit, die hier sozusagen die Hintergrundfolie bildet, für dieses Gebet, das ist nur eine Not. Und manchmal sind wir natürlich auch selber in Not. Darauf angewiesen, dass uns jemand hilft und jemand beisteht. Glücklich zu preisen ist, wer anderen in Not zur Seite steht. Interessant hier auch noch, vielleicht auch noch speziell die Übersetzung, aber die anderen Übersetzungen, da klingt es ähnlich. Ich glaube speziell wir Deutschen, wir haben ja das Bedürfnis, wenn Menschen in Not sind, nicht den Menschen beizustehen, sondern die Not global zu beseitigen. Und wenn das nicht gelingt, dann sagen wir, ja, da können wir sowieso nichts machen. Aber Menschen in Not beistehen heißt nicht, dass wir arme Menschen reich machen. Und heißt nicht, dass wir kranke Menschen gesund machen. Und es heißt auch nicht, dass wir einsamen Menschen Tag und Nacht immer bei denen sind. An den meisten Nöten können wir nichts machen. Und das macht es ja auch so schwierig, das auszuhalten. Das macht es ja auch so schwierig, Kranke zu besuchen, weil man keine Medizin dabei hat, die den wieder aufweckt, die den wieder aufstellt. Sondern was bleibt uns? Menschen in Not beizustehen, hineinzugehen in die Not. Mit ihnen die Armut, mit ihnen die Krankheit, mit ihnen die Einsamkeit, mit ihnen den Schmerz auszuhalten. Menschen in Not beistehen. Das bedeutet nicht, dass wir da alle großen Weltrettungsprogramme starten müssen. Gar nicht, gar nicht. sondern beistehen, in der Not teilhaben, gemeinsam durch dieses finstere Tal gehen. Das wäre die Einladung. Diese Menschen, die das tun, die sind glücklich zu preisen. Viel mehr wie die Radio 17 Euro Menschen. Die soll man loben, in aller Welt soll man sagen, das sind wirklich glückliche Menschen, die anderen in ihrer Not beistehen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn geht es ihnen selbst einmal schlecht. Geht es ihnen selbst einmal schlecht. Wird der Herr geht es ihm dann einmal schlecht, wird der Herr seine Hilfe sein. Was für ein Wort, das hat mich voll erreicht. Wer Kranke besucht, den wird Gott besuchen, wenn er selber krank ist. Wer anderen in ihrem Leiden beisteht, den wird Gott höchstpersönlich im Leiden beistehen, wenn es denn mal so weit ist. Also wenn du zu diesen Menschen gehörst, die ein weites Herz haben, ein weites Herz für die anderen Menschen in Not um dich herum, dann darfst du dich glücklich schätzen. Dann darfst du dich freuen, dann kannst du dich glücklich preisen. Weil eins ist sicher, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du nicht mehr die Kraft hast aufzustehen, wenn du nicht mehr die Kraft hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann wird Gott selbst, der Herr selber, Gott selber wird dir in dieser Situation beistehen. Finde ich unglaublich, dieses Wort. Ich habe extra nachgeschaut, gestern die Steuererklärung gemacht, yes. 58 Euro Pflegeversicherung jeden Monat. Schön, das zu zahlen, das beruhigt mich. Aber hier haben wir noch eine viel bessere Variante und die ist gratis. Eine gratis Pflegeversicherung, wer anderen in ihrer Not beisteht, dem wird Gott beistehen, wenn es ihm selbst einmal schlecht geht. Und da kommt dann kein Pflegedienst im schwarzen VW Polo, sondern da kommt Gott selber im Wolkenwagen, nicht im Volkswagen, und steht uns bei und hilft uns. Dazu braucht man keine Anträge ausfüllen, man muss keine Beiträge zahlen, sondern einfach ein offenes Herz und offene Augen haben für die Menschen in Not, die um uns herum sind. Heißt natürlich nicht, dass man sich ausnutzen lassen muss, dass man sich nicht abgrenzen darf. Das ist alles, darum geht es nicht. Aber zu sagen, da ist eine Not, ich sehe die Not und ich gehe da in diese Not mit diesem Mensch hinein und ich begleite ihn ein Stück auf diesem Weg, ohne die Not vielleicht verändern zu können. Ich stehe diesem Bedürftigen bei. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, wenn dein Herz weit ist für deine Mitmenschen, dann kann ich dir nur gratulieren. Du hast die beste Pflegeversicherung abgeschlossen, die man überhaupt nur haben kann. Jetzt werden wohl manche sagen, ja Dan, pass mal ein bisschen auf. Manche schütteln vielleicht sogar innerlich den Kopf und sagen, oh, pass wegen auf, das ist doch so, ist das nicht so eine Art Werkgerechtigkeit? Also Werkgerechtigkeit bedeutet, ich muss etwas leisten, damit Gott mich später mal annimmt, dass ich später mal bei Gott sein darf. Ich denke nicht, dass es hier um Werkgerechtigkeit geht. Aber wir finden in der Bibel so ein Prinzip und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und das finden wir auch bei Jesus in aller Schärfe. Und dieses Prinzip heißt, Gott behandelt uns so, wie wir andere Menschen behandeln. Ganz einfaches Prinzip. Meine Kinder, die verstehen dieses Prinzip total. So wie man andere behandelt, so wird man halt selber auch behandelt. Papa, wenn du mich anschreist, schreie ich dich auch an. Ganz klar. Gott behandelt uns so, wie wir andere behandeln. Jesus formuliert es, hat dieses Prinzip auch in seiner Lehre. Er hat es negativ. Er sagt zum Beispiel, richtet nicht, warum sollen wir nicht über andere richten? Damit ihr nicht gerichtet werdet. Und Jesus sagt, denn wie ihr richtet, also mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr selber gemessen werden. Der Maßstab, den du an andere anlegst, der wird später an dich angelegt. Wenn du ein großes Herz hast, ein weites Herz hast für deine Mitmenschen, hier ein erneuertes Herz, dann wird Gott dich auch so behandeln. Und er wird auch mit dir mit einem großen Herz und mit einem weiten Herz begegnen. Jesus formuliert sogar noch dramatischer dieses Prinzip. Er sagt, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Wer andere umbringt, der wird am Ende selber umgebracht. Genau das Gleiche. Gott behandelt uns so, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Und die höchste Zuspitzung findet dieses Prinzip beim Thema Vergebung. Beim Thema Vergebung der Schuld. Wir wissen, wer Christ wird, wer sich auf den Weg mit Gott einlässt, so wie ich. Ich habe das vor 20 Jahren, da habe ich mich taufen lassen im Bodensee mit weißen Gewändern, hätte ich fast gesagt, war glaube ich schon eine Hose, aber so ganz weiß, als Symbol der Reinwaschung. Gott vergibt mir meine Schuld. So, mit dem geht jeder Weg mit Gott los. Jeder Mensch, der sich Gott zuwendet, der darf für sich in Anspruch nehmen, ja, meine Schuld ist mir vergeben. Und dann sagt aber Jesus, und er lehrt uns das, zum Beispiel im Vater unser Gebet. Diese Vergebung, die wir empfangen haben, die erfordert jetzt, dass wir anderen auch wieder vergeben. Gott behandelt uns so, wie wir andere behandeln. Und dann sagt Jesus im Vater unser Gebet, vergib uns unsere Schuld, sollen wir beten, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Gott vergibt uns, wenn wir vergeben. Denn, sagt Jesus später, wenn ihr euren Schuldigern nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Ganz einfaches Prinzip. Gott behandelt uns so, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Und dieses Prinzip versteht jedes Kind. Wir können nicht was für uns in Anspruch nehmen, das wir nachher nicht bereit sind, weiterzugeben. Das ist ganz einfach. Ganz gerecht, wenn man so will. Wir können nicht Vergebung für uns in Anspruch nehmen und nachher nicht bereit sein, diese Vergebung dann weiterzugeben. Das wäre dieses Prinzip hier. Hier ist es positiv formuliert und das macht es so schön. Das macht es so wunderbar. Wenn wir anderen Menschen in Not beistehen, dann wird Gott selbst, wenn es uns mal schlecht geht, unsere Hilfe sein. Ich finde es so schön. Das heißt doch, keine Tat ist vergebens. Nichts ist umsonst. Wir sind glücklich zu preisen. Man darf uns loben. Man darf sagen, hey, das ist so gut, so schön. Und ich finde, dass wir hier auch ein bisschen den liebenden Vater spürt. Gott, den liebenden Vater aller Menschen. Sind wir ein bisschen bei der Predigt von letzten Sonntag. Manchmal verkommt der Glaube ein bisschen zu so einem Ding zwischen mir und Gott allein, ganz individualistisch. Als hätte Gott nur ein Kind und das heißt Daniel Blessing. Und alle anderen, die sind ihm eigentlich egal. Und deshalb ist es auch nicht so wichtig, ob ich jetzt gute Dinge tue, ob ich jetzt meine Mitmenschen gut behandle oder nicht. Das ist dann gleich schon anrüchig, könnte ja Werkgerechtigkeit sein. Ich halte es für einen relativen Quatsch. Ich habe 5 Kinder und mir ist jedes Kind wichtig. Und Gott ist jeder Mensch unendlich wichtig. Und deshalb ist es ihm doch ganz klar, ist es ihm auch von Bedeutung, wie wir miteinander umgehen. Ist vielleicht sogar das höchste der Gefühle für ihn, wenn wir einander gut behandeln. Wir hatten diese Woche eine Situation in unserer Familie, da musste ich eine Strafe aussprechen, eine grausame Strafe. Halbe Stunde Fernsehentzug für ein Kind. Man muss wissen, die dürfen nur am Wochenende Fernsehen gucken. Also da ist natürlich dann der Druck umso höher am Wochenende. Da will man dann auch. Und eine halbe Stunde, das tut weh. Die haben so gestritten, haben sich wüst beschimpft. Und nachher sagt der eine zum anderen, du, komm, ich nehme auch eine Viertelstunde. Wir teilen uns das. Ich nehme eine Viertelstunde und du nimmst eine Viertelstunde. Ja, da geht mir so das Herz auf, da will ich doch die gar nicht mehr bestrafen, da will ich denen gerade nur mal eine Stunde dazu schenken. Wenn die sich so gut behandeln, am Ende. Und ich denke, mit Gott ist es ganz ähnlich. Ich will jetzt hier nicht Gott vermenschlichen, das ist immer eine Gefährdung, dass man von sich auf Gott schließt. Aber Gott, der liebende Vater, der liebt doch alle Menschen. Der liebt doch alle Menschen ganz arg. Und deshalb ist es ihm wichtig, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb sollten wir nicht sagen, es kommt nur darauf an, wie ich glaube und wie ich persönlich mit Gott unterwegs bin. Ja, das ist wichtig. Aber wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das ist von elementarer Bedeutung. Weil mein Mitmensch, der andere Mensch hier, den liebt Gott genauso arg wie mich. Der liegt Gott genauso am Herzen, wie ich ihm am Herzen liege. Und dann kommt ja hier quasi dieser Lobpreis. Deshalb, das könnte ja auch anders heißen, glücklich zu preisen, wer große Opfer bringt. Glücklich zu preisen, wer viele Spenden macht. Glücklich zu preisen, wer viel betet. Wer ist glücklich zu preisen? Wer dem anderen Menschen in Not beisteht. Den überschüttet Gott mit Segen. Den überschüttet er, den überwirft er förmlich. Den besucht er persönlich. Den besucht Gott persönlich in der Krankheit. Und es geht noch weiter. Dann heißt es, ja, der Herr wird ihn beschützen und am Leben erhalten. Und so wird er im ganzen Land glücklich gepriesen. Du, Herr, lieferst ihn niemals der Willkür seiner Feinde aus. Das ist ja der helle Wahnsinn. Okay, Menschen, die ein weites Herz haben, die anderen beistehen in ihrer Not, die werden von Gott behütet, die werden von Gott beschützt, die werden von Gott gestützt, die werden von Gott besucht. Und dann geht's weiter. Fesselt ihn ein schweres Leiden ans Bett, ist der Herr seine Stütze. Stütze, eine Stütze hält, wenn man selber keinen Halt mehr hat, wenn man so schlaff im Bett liegt, dass gar nichts mehr geht. Der Herr ist die Stütze. Ja, dem Verlauf seiner Krankheit gibst du, Herr, eine Wendung zum Guten. Tolle Verheißung. Natürlich heißt es auch, das liegt hinter diesen Worten, das heißt offensichtlich auch, dass Menschen krank werden. Und es heißt auch, dass hier, also es ist ja hier nicht von, das ist ja jetzt an Juden geschrieben, aber das gilt auch für Christen, das können wir für uns übernehmen, dass auch Christen krank werden. Gottes Menschen werden krank. Das wird hier gar nicht in Frage gestellt. Das wird auch gar nicht bewertet. Das wird hier wie, ja, fesselt ihn ein schweres Leiden ins Bett, das kommt wohl vor. Das passiert, dass solche Menschen, dass wir krank werden, auch wenn wir ein weites Herz haben für unsere Mitmenschen. Das trifft jeden. Es hat ja immerhin auch David erwischt. Den David hat es erwischt. Das ist ja nicht irgendjemand, sondern es ist ein Mann, der ganz innig mit Gott unterwegs war. Auch der liegt da und findet nicht mehr raus. Aber es gibt das Evangelium. Das Evangelium, dass kein Christ krank wird, kann ich euch leider nicht verkünden. Aber ich kann euch das Evangelium verkünden, dass wenn wir krank sind, dass Gott mit uns ist in dieser Krankheit. Das ist das Evangelium, das ich verkünden darf. Wir sind dann nicht allein. Gott selber ist unsere Stütze. Gott selber kommt uns zu besuchen. Gott selber geht mit uns durch dieses finstere Tal hindurch. Und dann, dem Verlauf seiner Krankheit, gibst du, Herr, eine Wendung zum Guten. Vor einiger Zeit war der Ulrich Bartsch aus Billafingen, katholischer Diakon mit der Gabe der Heilung bei uns. Und so wie ich ihn verstanden habe, kann diese Wendung zum Guten manchmal auch bedeuten, dass ein Mensch heimgehen darf. Dass ein Mensch zum Vater gehen darf. Dass er von seiner schweren Krankheit erlöst ist und dann endlich bei Gott ist. Auch das kann eine Wendung zum Guten sein. Glücklich zu preisen ist, wer anderen Menschen in ihrer Not zur Seite steht. Geht es ihm dann selbst einmal schlecht, wird der Herr seine Hilfe sein. So geht dieses Gebet los von David. Und übrigens, keine Sorge, wir machen nicht den ganzen Psalm 41. Wir machen jetzt nur einen Vers und dann haben wir es auch schon geschafft. Das wird zu viel sonst. Aber bisher haben wir ja hier nur so quasi so allgemein Lobpreis, Feststellungen. Wie betet jetzt der David? Jetzt wollen wir mal den Kranken spüren. Wie spricht jetzt der mit Gott? Wie spricht der da, wenn er in seinem weißen Bett liegt mit dem Bettgalgen? Wie spricht er? Er sagt, und jetzt kommt endlich mal eine Bitte, bin ich ja beruhigt, wenn so fromme Leute nicht mehr um Heilung beten, das wird mir schon auch Angst machen. Nein, man darf beten und man darf auch um Heilung beten. Ich selbst bitte nach wie vor. Schon interessant, dass er sagt nach wie vor. Ich selbst bitte nach wie vor. Offensichtlich betet er schon eine Weile, der David. Manchmal dauert es, bis die Hilfe kommt. Manchmal dauert es, bis wir gestützt werden. Manchmal dauert es, bis Gott spürbar eingreift. Das kommt nicht sofort. Auch in so einer schweren Situation kommt es offensichtlich nicht sofort. Und über die Länge wird es eher schwierig. Wird sehr schwierig, ja. Und deshalb bittet David nach wie vor. Er betet dieses Gebet offensichtlich auch nicht zum ersten Mal. Und es ist auch nicht das einzigste Mal, dass er das jetzt betet. Nein, er bittet nach wie vor. Ich bitte, Herr, hab Erbarmen mit mir. Herr, hab Erbarmen mit mir. Heile mich, denn ich habe gegen dich gesündigt. Und das ist hier in Anführungszeichen, weil das wirklich die Übersetzung hier noch einfügt, das steht hier nicht in dem ursprünglichen Wort. Und trage nun die Folgen. Also, jetzt spüren wir den David ein bisschen. Vorher war hier glücklich zu preisen und so weiter. Aber jetzt, nach wie vor bitte ich, nach wie vor bitte ich, liege ich da in diesem Bett und bitte. Herr, hab Erbarmen mit mir. Und jetzt heile mich. Ich möchte doch gesund werden. Und jetzt, denn ich habe gegen dich gesündigt und trage nun die Folgen. Jetzt kommt er da schon mit der Sünde daher. Gell? Ganz am Anfang von diesem Psalm. Und das ist der einzigste Vers, wo das Thema Sünde behandelt wird. Nachher geht es dann weiter, beschreibt er dann noch ausführlich, wie seine Feinde zu ihm ins Bett kommen und nachher wieder rausgehen und sich dann das Maul über ihn zerreißen. Und am Ende landet er in dem Psalm in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass er mal irgendwann immer bei Gott sein wird. Aber hier steigt er ein gleich mit dem Thema Sünde. Sünde und Heilung. Wie ist das zu verstehen? Warum betet der Herr, ich habe gegen dich gesündigt? Wie kommt er dazu, sowas zu sagen? Und hier möchte ich ein paar Dinge dazu sagen. Sünde im Alten Testament, der Begriff Sünde, den kann man unterschiedlich füllen. Speziell im Neuen Testament kann man damit auch einen Zustand meinen. Einen Zustand der Gottferne, einen Zustand der Gottverlorenheit. Kann man auch mit Sünde meinen, wenn es im Kontext von den Paulusbriefen vor allem, also was der Apostel so schreibt. Jetzt hier ist das hier nicht gemeint. Diese Idee gab es, glaube ich, zu der Zeit noch gar nicht. Sondern wenn der David von Sünde spricht, dann meint er ganz konkrete Verfehlungen gegen Gottes Lebensordnungen. Speziell sind hier zu nennen die 10 Gebote. Die allermeisten werden die kennen oder schon mal gehört haben. Es sind 10. Manche sagen auch, kann man auch, je nachdem, wie man es zählt. Aber nicht nur. Die Ordnungen Gottes finden sich im Gesetz, in der Tora, im Alten Testament der Bibel, die David vorlag. Und jetzt sagt er, ich habe gegen dich gesündigt. Und damit meint er schon was Konkretes. Damit meint er keinen Allgemeinzustand, kein diffuses irgendwas abseits stehen, sondern er meint, ist er schuldig geworden an Gott. Jetzt, wie muss man das Ganze verstehen? Krankheit und Sünde. Hier 4 Punkte. Erstens, nicht nach Gottes Ordnungen zu leben, ich sage es jetzt mal so, nicht nach Gottes Ordnungen zu leben, hier im alttestamentlichen Sündenverständnis, aber deckt sich auch mit dem neutestamentlichen. Sünde, in Klammer, macht krank. Also da ist die Bibel ganz eindeutig, das kann man nicht, da gibt es nichts zu deuteln und nichts zu rütteln. Wer nicht nach den Ordnungen Gottes lebt, der wird am Ende krank. Das macht krank, das macht kaputt, das zerstört uns. Wir sind nicht dazu geschaffen, autonom zu sein. Wir sind nicht dazu geschaffen, dass wir selber bestimmen, dass wir selber entscheiden, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Wir sind nicht dazu geschaffen, dass wir unseren eigenen Weg gehen, so wie wir halt gerade denken. Dieser eigene Weg, der wird uns immer in die Irre führen, der wird uns immer ins Leiden führen, der wird uns immer in die Krankheit führen. Vielleicht neutestamentlich entsprechend das Gleichnis vom barmherzigen Vater, da sieht man das schön. Also, diese Folge von sich nicht an Gottes Lebensregeln halten, von Sünde, die ist immer Krankheit. In meinen ersten Dienstjahren als Jugendpastor, da hatte ich fast immer am Sonntagabend richtig übel Kopfschmerzen. Teilweise sogar mit richtigen Migräneattacken. Ich war richtig fertig, fast jeden Sonntagabend. Das lag nicht daran, dass ich immer Tatort geschaut habe am Sonntagabend, sondern das lag nach meiner Erkenntnis daran, dass ich mich halt in jeder Woche total übernommen habe. Erstens mal habe ich mir keine Ruhezeiten gegönnt, was aber noch, glaube ich, viel schwerer wiegt. Das war ein unbändiger Ehrgeiz auf der einen Seite und eine unbändige Angst zu versagen auf der anderen Seite. So, das sind mächtige Antreiber. Die waren mächtiger als Gott. Die waren mir wichtiger als Gott. Das war eine Art Götzendienst. Und das hat mein Leben in eine Unwucht gebracht. Das habe ich körperlich gespürt. Das hatte körperliche Folgen. Und da muss man eigentlich auch nicht mal irgendwie gläubig sein, um das nachzuvollziehen. Ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, wenn ich sage, Hass macht krank. Hass macht krank. Wer auf Dauer im Hass lebt, der wird krank vor Hass. Der wird irgendwann daran zugrunde gehen, und zwar körperlich. Wer nicht vergeben will oder kann, der wird genau daran krank werden, über kurz oder lang. Nicht vergeben zu können oder zu wollen, das macht uns krank. Und eine andere Form von Götzendienst sind alle Arten von Suchtkrankheiten. Wenn ich nicht Gott selber in den Mittelpunkt stelle meines Lebens, sondern irgendeine Substanz. Wenn da irgendeine Substanz ist, Nikotin, Alkohol, Kokain, was weiß ich, das kann aber auch Essen sein und Zucker oder sonst irgendwas. Wenn ich mein Glück nicht von Gott hole, sondern mir das Glück selber nehme in der Form, dass ich irgendeine Substanz einnehme oder irgendwelche Medikamente, dann wird mich das über kurz oder lang krank machen. Das wird mich sogar kaputt machen. Im Extrembeispiel leiden auch, nicht im Extrem, normalerweise leiden auch andere sogar drunter. Im Extremfall wäre es das Kind, das noch nicht geboren ist, im Mutterleib von einer Trinkerin. Da leiden sogar andere drunter. Also ich glaube, dieser Zusammenhang, der ist eindeutig. Da muss man gar nicht so lang überlegen. Da findet man genügend Beispiele. Wer nicht nach Gottes Ordnungen lebt, der wird krank. Und deshalb bedeutet Umkehr und ein Leben mit Gott zu beginnen und sich nach Gott auszurichten, das führt immer auch in die Heilung. Heil und Heilung hängt zusammen. Das hat Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Diesem Zusammenhang können wir uns nicht entziehen, dass das wie leibliche Konsequenzen hat. Deshalb kann David das beten. Deshalb betet David das auch, weil er weiß, da gibt es einen Zusammenhang in meinem Fall. Aber, und jetzt muss man ganz arg aufpassen, der Umkehrschluss ist nicht zulässig. Und er ist auch biblisch gesehen nicht zulässig. Nicht jede Krankheit hat ihre Ursache in Sünde. Da muss man ganz arg aufpassen. Ja, die Sünde, die führt irgendwie, die macht uns krank, die macht uns kaputt. Aber wenn wir krank oder kaputt sind, hat es nicht zwingend die Ursache in einer Sünde. Extremes Beispiel, das ganze Buch Hiob in der Bibel, auch im Alten Testament, in der Weisheitsliteratur, setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Warum wird der Hiob krank? Ich sag's euch, weil er nicht gesündigt hat. Deshalb wird er krank. Hätte er gesündigt, dann wäre das ein ganz normaler, dann hätte man nicht versuchen müssen. Aber er hatte ja nicht gesündigt. Also kommt der Teufel zu Gott und sagt, hey, also der ist dir nur treu und so weiter, weil es dir so gut geht. Der wird krank, weil er nicht gesündigt hat. Andere werden krank, weil sie gesündigt haben. Und wieder andere werden krank im Neuen Testament, was weiß ich, zur Ehre Gottes oder weil Gott das, damit Gott verherrlicht werden soll und so weiter. Also der Umkehrschluss ist nicht zulässig. Nur weil jemand krank ist, heißt das nicht, dass da irgendwie eine Sünde am Start ist. Es kann es heißen, das muss es aber nicht heißen. Da muss man ganz arg aufpassen. Jetzt, was bedeutet das? Wie können wir das jetzt anwenden? Wie können wir das jetzt sozusagen auf die Welt bringen oder fruchtbar machen für uns? Drittens, nutze die Krankheit, um über das eigene Leben nachzudenken. Also, wenn der Zusammenhang möglicherweise besteht, dann macht es absolut Sinn, darüber nachzudenken. Und zwar, und jetzt rede ich nur für die Kranken und für uns, wie wenn wir krank wären, wie wenn wir jetzt wieder David da liegen werden. Jede Krankheit ist eine Chance, über das eigene Leben nachzudenken und zu prüfen, lebe ich nach Gottes Ordnung? Bin ich noch auf dem guten Weg? Gibt es da noch Dinge, die nicht erlöst sind? Gibt es da noch Unvergebenheit? Gibt es da noch Unversöhntheit in meinem Leben? Habe ich da noch was zu bereinigen? Wenn ich am Sonntagabend da liege mit solchen Kopfschmerzen, schaue ich mir die Woche nochmal an. Was kann ich besser machen? Wie kann ich mir Ruhe gönnen? Und wie kann ich mit meinen inneren Antreibern umgehen? Muss ich da um Vergebung bitten? Bin ich Gott untreu an der einen oder anderen Stelle? Fülle ich die innere Leere mit irgendwelchen Substanzen, die mich krank machen, die mich kaputt machen? Und für David ist es offensichtlich so, dass er den Zusammenhang sofort sieht. Und er sieht, ja, ich bin krank. Und diese Krankheit hat möglicherweise eine Ursache in einer Situation, wo ich nicht nach Gottes Ordnungen lebe oder nicht dauerhaft nach Gottes Ordnungen lebe. Das scheint mir auch noch wichtig zu sein. Wenn es diesen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Krankheit, dann wissen wir das, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir das. Ich empfehle nicht, da wochenlang zu spekulieren. Sobald man anfängt zu spekulieren, kann man es bleiben lassen. Wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Krankheit in unserem Leben, dann wissen wir das, wenn wir ehrlich sind. Dann weißt du es im Grunde jetzt, du weißt es jetzt schon. Dir ist es jetzt schon klar. Die Frage ist, willst du es wissen? Willst du es hören? Das wäre die entscheidende Frage. Aber wenn du krank bist und du siehst da, du weißt nichts und du sagst, ich bemühe mich und ich habe den Eindruck, ich lebe, soweit ich kann, mit allen Menschen im Frieden, dann lass es auch gut sein. Dann muss man sagen, okay, Herr, ich nehme die Krankheit ungern zwar und eigentlich hätte ich sie auch lieber nicht, aber ich habe sie jetzt nochmal und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Was anderes bleibt uns ja dann gar nicht anders, bleibt uns ja nicht übrig. Aber wenn du weißt, eigentlich gibt es da was, ich weiß es ganz genau. Ich will es, es ist ekelhaft und ich will es, aber es ist halt nun mal so, ich weiß es. Dann bist du in einer Situation wie David. Dann lade ich dich ein, bitte Gott um Vergebung für deine Schuld. Und ich lade dich auch zur Beichte ein. In Jakobus 5 im Neuen Testament heißt es, wenn jemand so krank ist, dass er nicht mehr zur Gemeinde kommen kann, dann soll er die Ältesten rufen, dann kommen die zu diesem Kranken. Und dort kann er dann seine Sünden bekennen, dort kann er dann seine Schuld bekennen. Also wer das gerne in Anspruch nimmt, der darf gerne die Ältesten rufen, also es sind die Leiter der Gemeinde, oder auch andere vertrauensvolle Schwestern und Brüder und sagen, ja, ich weiß es, da gibt es eine Schuld, ich muss das in Ordnung bringen, ich will das jetzt mal bekennen. Aber man muss es wissen, wenn man es nicht weiß, und wenn es der Heilige Geist einem nicht sagt, keine Spekulation, das führt zu nichts. Und jetzt, wie gehen wir mit Kranken um? Kranken stehen wir bei, aber wir spekulieren nicht über ihre Sünden. Wer denkt, das ist ein Quatsch, was der Dänder erzählt, der soll das Buch Hiob lesen. Der Hiob, der hat solche Freunde, die da solche Spekulationen anstellen. Da kommt nichts dabei raus. Also, das ist unsere Aufgabe, wenn andere krank sind, denen beizustehen, aber nicht über ihre Sünden zu spekulieren. Da sind wir ganz ruhig. Da haben wir nichts zu sagen. Da halten wir das Maul. Das muss der Mensch selber wissen. Es sei denn, er stellt die Frage, was denkst denn du? Dann kann man natürlich schon sagen, wenn man eine Meinung hat, ganz vorsichtig, was man denkt. Aber solange die Frage nicht kommt, Schnauze, ganz ruhig. Wir sagen nichts. Wir stehen diesem Menschen einfach in seiner Krankheit bei. So, und da sind wir wieder beim Stichwort. Jetzt sind wir nämlich wieder genau da. Glücklich zu preisen ist, wer anderen Menschen in Not zur Seite steht und nicht über seine Sünden spekuliert. Geht es ihm dann selbst einmal schlecht, wird der Herr seine Hilfe sein. Wird der Herr seine Hilfe sein. So, und ich denke, diese Predigt, die macht nur dann Sinn, wenn jetzt jeder auch die Chance bekommt, so ein glücklich zu preisender Mensch zu werden. Ich habe keine 10-Euro-Scheine für Radio 7 dabei. Aber jeder hat jetzt die Chance, anderen Menschen in ihrer Not zur Seite zu stehen. Und Beistand leisten in einer ganz einfachen Form, das kann man schon mit dem Gebet tun. Indem man beginnt, für andere zu beten. Und das wäre meine Einladung für alle, die das wollen, die ein weites Herz haben wollen, die sagen, ja, ich will das und ich will vor allem, dass Gott mir auch mal beisteht, wenn es dann soweit ist. Euch lade ich ein, wir haben hier Zettel, da vorne liegen Zettel, hier liegen Zettel. Schreib, lass dir jemand zeigen von Gott, der in Not ist. Ein Mensch. Dann schreib diesen Namen da auf und dann kannst du entweder vorne vors Kreuz knien und still für diesen Menschen beten, du kannst still an deinem Platz für diesen Menschen beten. Aber bleib jetzt in dieser Zeit, in dieser Lobpreiszeit, die vor uns liegt, nicht nur bei dir und bei mir und Gott, sondern wag mal einen Schritt nach außen zu anderen Menschen, die in Not sind. Und vielleicht zeigt dir Gott dann sogar noch mehr und sagt, Mensch, dem könntest du auch noch eine Flasche Wein vorbeibringen. Oder eine Flasche Schwedenbitter. Oder irgendwas halt, was man halt so braucht. Vielleicht bekommst du da noch einen guten Impuls. Und dann will ich dir zusprechen, all denen, die sich das jetzt öffentlich machen oder die es für sich machen, auch ohne Zettel, das ist ja auch okay natürlich. Glücklich zu preisen bist du, weil du anderen Menschen in Not zur Seite stehst. Geht es dir dann selbst einmal schlecht, wird der Herr deine Hilfe sein. Ja, der Herr wird dich beschützen und am Leben erhalten und so wirst du im ganzen Land glücklich gepriesen. Du, Herr, lieferst ihn oder sie niemals der Willkür seiner Feinde aus und fesselt dich ein schweres Leiden ans Bett, ist der Herr deine Stütze. Ja, dem Verlauf seiner Krankheit gibst du, Herr, eine Wendung zum Guten. Amen.
Der allgütige Gott erfülle dich mit seiner Kraft, auf dass du mit Gelassenheit ertragen kannst, was er dir schickt, auf dass du lernst zu entbehren, ohne dadurch hart zu werden, auf dass du fähig wirst zu leiden, ohne daran zu zerbrechen, auf dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne daran zu erliegen, auf dass du schuldig werden kannst, ohne daran zu scheitern oder dich zu verachten, auf dass du lernst, auch mit Unbeantwortbarem zu leben, ohne deine Hoffnung aufzugeben. Er erfülle dich mit Mut und stärke dich mit Zuversicht, auf dass du deinen Weg machst. Er erfülle dich mit Geduld, Liebe und Güte, Demut und Barmherzigkeit, auf dass du fähig wirst, mit deinen und den Fehlern anderer zu leben, dich selbst und andere anzunehmen als ein Geschöpf, das von Gott geliebt wird. So segne er euch alle und bleibe alle Zeit bei euch, der liebende und barmherzige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.